Bevor wir gleich gemeinsam in die Predigt starten, wollte ich dich noch was fragen. Was glaubst du eigentlich, wie sehr Gott dich liebt? Ich wurde gerade im Lobpreis so begeistert von der Gnade Gottes und von der Güte Gottes, dass ich euch das einfach sagen möchte. Gott hat seine Wahl getroffen und seine Wahl, die kehrt er nicht um. Ich habe das vorher gelesen, die ihn aber aufnahmen, dem gab er das Recht, Gottes Kinder zu heißen. Und wenn du Kind Gottes bist, dann wird sich die Liebe und das Wohlwollen und die Freude an deinem Kind, die wird sich doch niemals ändern. Meine Kinder werden immer meine Freude sein, werden immer mein Stolz sein, werden immer Ausdruck meiner Begeisterung und meiner väterlichen Liebe und Hingabe und alles sein. Und genauso ist Gott mit dir. Ich möchte dir das zusprechen. Wenn du nicht glaubst, dass Gottes Gnade für dich ausreicht, wenn dein Gewissen dich immer wieder, so wie wir es vorher gesungen haben, immer wieder will unser Gewissen uns trügen und uns ansprechen und uns irgendwas absprechen. Dein Gewissen kann dir gar nichts absprechen. Das kann dir nicht die Güte Gottes absprechen. Wisst ihr, Gott freut sich, wenn er euch sieht. Wir Menschen sind da manchmal ein bisschen anders. Oh, den habe ich enttäuscht. Oh, dem habe ich nicht zurückgeschrieben. Ah, mit dem habe ich irgendein Thema. Was, wenn ich den jetzt auf der Straße sehe, guckt er weg oder müssen wir dann noch was klären? Wenn Gott dich auf der anderen Straßenseite laufen sieht und hat seinen Freund, der sagt, guck, da drüben, da ist er, der Dieter. Der gehört zu mir. Hallo, Dieter. Der wird drüber winken und sagen, da ist er. Ja, auch wenn wir uns vielleicht in unserem Gewissen bedrängt fühlen. Die Gnade Gottes, die hört aber nicht auf. Die Kindschaft Gottes, die ist nicht einfach nur, weil du, auch wenn du was falsch machst, da bleibt die Liebe Gottes nicht auf dem Platz. Ja, oh, guck mal, der Nathanael, sein Auto steht auf dem Lidl-Parkplatz. Der muss da drin sein. Komm, wir gucken mal, ob wir ihn finden. Der gehört zu mir. Da ist kein Befinden, dass da irgendwas schwierig ist. Gott liebt dich. Und wenn du sein Kind bist, dann ist seine Gnade für dich. Dann gehörst du zu ihm. Hat er gar keine Berührungspunkte mehr mit dir, gar keine Schwierigkeiten mit dir. Weil dann stehst du ja in seinem Stammbuch. Als Familie ist das toll, das ist ein Stammbuch. Wenn da die Kinder drinstehen, wenn da drinsteht, Josephine, Joanna, Mirella, Valentin, da wird sich nichts dran ändern. Da wird sich nie wieder was ändern. Und wenn du im Stammbuch Gottes stehst, weil du gesagt hast, denen, die ihn aber aufnehmen, die sind Kinder Gottes. Wenn du das gemacht hast, dann dreht er das nicht rum. Und da gibt es auch nichts, was dich davon trennen kann. Er hat doch seine Wahl getroffen. Er wird nichts rückgängig machen. Wenn er gesagt hat, es ist vollbracht, dann ist es vollbracht. Dann ist es damit erledigt. Ich möchte euch diese Gnade Gottes zusprechen. Die weicht nicht von euch. Auch wenn wir uns mal schlecht fühlen. Auch wenn wir mal was falsch gemacht haben. Auch wenn es Dinge gibt, von denen wir wieder umkehren dürfen oder sollen. Aber Gott liebt dich. Lass es niemals außer Frage gehen. Lass es niemals von dir nehmen. Lass dein Gewissen das niemals verdrängen, wegschieben. Du kannst, wenn wir singen, allein durch Gnade stehe ich hier, aber dann stehst du hier und dann stehst du vor deinem Vater. Und er kann sagen, aber lieber Vater, wenn er dein lieber Vater ist und er wird immer mit Freude und mit Begeisterung über dich denken. Ich möchte noch für uns beten. Darf ich das nur machen? Tine, du darfst schon mal hochkommen. Wir freuen uns auf das, was du für uns hast. Ja, für all die Begeisterung und die Liebe und die alles, was der Geist Gottes dir vorher schon ins Herz gegeben hat. Aber ich möchte noch für uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass deine Gnade für uns da ist. Dass sie jeden Morgen neu ist und dass sie gilt. Dass wir, wenn wir gesagt haben, ja Jesus, ich gehöre zu dir und ich möchte mit dir gehen, dass weder Fehler noch Schuld noch unsere Empfindungen uns davon trennen können, Herr Jesus. Du hast deine Wahl für uns längst getroffen. Deine Arme sind immer offen. Und bei dir dürfen wir immer nach Hause kommen. Bei dir dürfen wir immer Zuflucht finden. Du nimmst uns immer in die Arme, von denen wir gerade gesungen haben. In deinen Armen will ich sein, auf deinem Schoß will ich sitzen. Und dieser Platz, den hast du immer für uns reserviert. Du bist unser Fürsprecher. Du wirst immer für uns sprechen. Wenn jemand fragt, wer ist das, wirst du es immer sagen, das ist der Benni und der gehört zu mir. Du kannst deinen Namen einsetzen, weil Jesus ist dein Fürsprecher. Er wird immer für dich sprechen und sagen, das ist der, das ist die. Die gehören zu mir. Und ihr seid Kinder Gottes. Ihr seid geliebte Kinder Gottes, begnadete Kinder Gottes. Das ist ein Stand, den dürfen wir nehmen. Jesus, ich danke dir für diesen unglaublichen Stand als Kinder Gottes, den du uns geschenkt hast. Danke, dass du niemals von uns weichst. Danke, dass du nicht ein Stück zurückgehst von deiner Entscheidung. Danke, dass du, es ist vollbracht, über unserem ganzen Leben ausschreibst und aussprichst. Für dich ist es vollbracht. Amen.
Amen.
Tine, leg einfach los. Warte, ich mach das noch geschwind.
Guten Morgen, auch von meiner Seite voll die schöne Einleitung, heute schon alles hier. Und vielen Dank, dass ich heute ein bisschen was mit euch teilen darf. Wir sind ja immer noch in dieser Serie von der Apostelgeschichte, so ein bisschen im Zusammenhang auch mit Berufungen, mit dem, was Gott mit unserem Leben vorhat. Und haben die letzten 4 Sonntage jetzt schon einiges mitgekriegt, dass eben unser Leben echt ein Geschenk von Gott ist, dass wir seine Meisterwerke sind, dass wir den Fingerabdruck Gottes auf unserem Leben haben und dass wir so vielfältig und unterschiedlich geschaffen wurden von Gott auch, von unserer Art, von unserem Charakter. Und dass es gut ist, dass wir so verschieden sind, weil es braucht uns alle und Gott liebt uns alle. So schön, dass wir mit dieser Liebe und Gnade einfach auch reingehen können in alles, was Gott noch mit uns vorhat. Und die Uli hatte mit dieser Serie begonnen. Und da ist mir so ein Satz hängen geblieben, das ist so für mich ein bisschen der Aufhänger gewesen für diese Predigt. Da hat sie gesagt, wir müssen keine anderen Menschen werden, wenn wir geistlich wachsen wollen oder in unsere Berufung kommen wollen, denn Gott wirft sein Rohmaterial nie weg, sondern er bringt es einfach in eine neue Form. Und mit dem möchte ich mich heute gerne ein bisschen mit euch beschäftigen, mit diesem Rohmaterial. Was das so ist, dass wir da mal ein bisschen genauer hingucken. Und da stelle ich mal so einen Satz an Anfang. Lass es mal auf dich wirken, was das mit dir macht. Vielleicht ein bisschen provozierend auch. Stell dir vor, du bist schon lange gut, so wie du bist, und merkst es nicht. Stell dir vor, du bist schon lange gut, so wie du bist, und merkst es nicht. Und danke, Jesus, ist echt mein Gebet heute Morgen, dass wir das wieder erkennen, dass wir das wieder ergreifen. Heiliger Geist, danke, dass du das in uns bewegst, innen und außen, dass du wirkst, wenn wir einfach heute auch dein Wort hören. Amen. Und um da einzusteigen, schauen wir uns wieder eine Person an aus der Apostelgeschichte natürlich, da sind wir ja drin. Und heute ist es die Lydia. Lass uns mal schauen, was wir über die Lydia erfahren können. Wir lesen das in der Apostelgeschichte im Kapitel 16. Der Paulus ist unterwegs mit ein paar anderen auf Missionsreise, wollen das Evangelium verkündigen. Und dann werden ihre Wege vom Heiligen Geist durchkreuzt. Sie wollten eigentlich so eher in ihrem Ländle bleiben, aber dann hat Paulus eben diesen Traum und er wird gewunken richtig nach Mazedonien und er weiß, okay, er muss jetzt oder er darf in dieses Europa gehen. Sie sind gehorsam, gehen aufs Schiff und landen dann letztendlich in Philippi. Dort gab es schon eine jüdische Gemeinde, das wussten sie, und dort gingen sie hin und da haben sie so ein paar Frauen getroffen, die sich da gerade getroffen haben, und da war eben die Lydia auch eine davon. Wir lesen das in die Verse 13 bis 15 und ich lese das aus der Hoffnung für alle, die ganze Predigt auch durch meine Bibelverse. Wir setzten uns und sprachen mit den Frauen, die sich dort eingefunden hatten. Zu ihnen gehörte Lydia, die an den Gott Israels glaubte. Sie stammte aus Thyatira und handelte mit Purpurstoffen. Während sie aufmerksam zuhörte, ließ der Herr sie erkennen, dass Paulus die Wahrheit verkündete. In einer anderen Übersetzung heißt es auch, der Herr öffnete ihr Herz. Mit allen, die in ihrem Haus lebten, ließ sie sich taufen. Danach forderte sie uns auf, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus und bleibt als meine Gäste. Und sie gab nicht eher Ruhe, bis wir einwilligten. Das ist eigentlich echt ein kurzer Text, aber da steckt so viel drin schon, was wir über die Lydia erfahren können. Gehen wir nachher noch genauer drauf ein. Was passiert da? Es wird ihr das Evangelium erzählt. Sie hat eine Begegnung mit der Wahrheit. Sie hört von Jesus. Sie lernt ihn kennen. Sie öffnet ihr Herz. Sie bekehrt sich und sie lässt sich taufen. Der Traum eines jeden Evangelisten, oder? Dieses Kapitel geht dann weiter. Es passieren nicht so, nur so tolle Sachen, sondern es gab dann gleich Aufruhr in der Stadt. Paulus und Silas landen dann im Gefängnis zum Beispiel. Und da gibt es eben auch diese krasse Geschichte, wie sie übernatürlich von Gott befreit werden dann aus dem Gefängnis. Aber mit der Geschichte befassen wir uns heute nicht. Aber das kommt eben, bevor dann dieses Kapitel zu Ende ist. Da lesen wir nämlich dann wieder was von der Lydia. Nämlich, wo gehen denn Paulus und Silas hin, nachdem sie so übernatürlich von Gott befreit worden sind? Das lesen wir dann im letzten Vers, in Vers 40. Paulus und Silas aber gingen zunächst in das Haus von Lydia. Dort hatte sich die ganze Gemeinde versammelt. Und wow, habe ich gedacht, wenn ich den Anfang vom Kapitel lese und dann dieses Ende. Am Anfang, diese Lydia, frisch bekehrt, ist so die erste Christin in Europa, getauft und zack, Hauskirchenleiterin. Macht ein Haus auf, die ganze Gemeinde kommt zu ihr. Sie übernimmt Verantwortung, sie macht ihr Haus auf und sie ist damit mit der ganzen Gemeinde. Weil vorher war ja im Text zu lesen, dass sie sich am Flussufer getroffen haben. Also hat sich ja da auch was verändert. Hey, wie geht es? Was ist jetzt da passiert? Und ich habe so irgendwie gemerkt, das ist doch oft auch so ein bisschen die Frage, die uns bewegt. Wir gehören zu Gott, wir haben uns bekehrt. Aber wie oder was kann jetzt Gott mit meinem Leben überhaupt anfangen? Wer bin ich denn schon und was bringe ich denn schon mit? Und das ist eben dieses Rohmaterial, von dem wir schon gehört haben. Und ich würde gern mit euch heute mir das Rohmaterial von der Lydia angucken. Und es ist nicht nur Lydias Rohmaterial, sondern das finden wir auch in all unserem Leben. Und wenn wir in dem Text wieder sind, in diesem Anfangstext, okay, ich bewege mich nicht mehr, dann sehen wir als allererstes, finden wir was über sie raus, nämlich ihren Namen. Sie heißt Lydia. Und ich fand das so cool. Danny, du hast vorher auch gesagt, Johannes, wie heißt du? Ja, hast auch schon die Frage gestellt. Und das ist echt mein Ernst. Also Namen sagen was aus über uns. In dem Fall bei der Lydia heißt die aus Lydien, die Lydierin. Also in ihrem Fall gibt es uns schon einen Hinweis, woher sie kommt. Wir werden da auch später nochmal genauer drauf eingehen. Also Namen sagen was aus. Und in der Bibel steht im Jesaja 43, dass sogar Gott uns beim Namen gerufen hat. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Was bedeutet dein Name? Hast du da schon mal Gedanken drüber gemacht? Also meiner heißt Kämpferin. Passt sehr gut zu mir. Und ist immer so ein bisschen verschieden, wenn du mich unerlöst erwischst, würde ich dir nicht raten, mit mir zu kämpfen. Wenn du mich erlöst erwischst, dann kämpfe ich mit dir alles durch und wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Also es steckt überall, kann was Schlechtes drinstecken und aber auch was Gutes. Ich habe mir zum Beispiel den Volkart da hinten heute rausgesucht. Der weiß gar nicht, dass ich das gemacht habe. Danke, Volkart, auch für das, was du tust heute mit der Technik. Vielen Dank dir. Und ich habe mir überlegt, was bedeutet oder geguckt, was bedeutet dein Name? Und ist zusammengesetzt aus Volk, bedeutet auch Volk, und dann ist es ein Verb, harti, bedeutet hart, aber auch stark. Also dein Name bedeutet eigentlich starkes Volk. Hast du schon mal überlegt? Und ich finde, es trifft total zu. Du bist Christ, du folgst Jesus nach, also gehörst du zu einem starken Volk. Und wenn du zu einem starken Volk gehörst, dann bist du selber auch einer von diesen Starken, weil du ein starker Gott hast. Oder die Esther, wo ist meine Esther? Ich habe mir heute extra Namen rausgesucht, wo ich wusste, sie sind da. Esther bedeutet Stern. Und da denkt man vielleicht im ersten Moment, ja, Stern. Aber was macht denn ein Stern? Ein Stern, der strahlt, der leuchtet. Und ein Stern war früher oder Sterne überhaupt auch ein Wegweiser. Man hat sich daran orientiert auch. Und ich kenne die Esther noch nicht so lang, aber ich kenne sie meistens strahlend und scheinend. Und wisst ihr, was die macht? Die betet, lässt sich prophetische Eindrücke von Gott geben, geht dann auf die Straße und trifft diese Leute, die Gott ihr vorher gezeigt hat. Sie spricht sie an und bringt sie mit Gott in Verbindung durch diese Eindrücke. Und es ist nichts anderes wie, sie gibt Orientierung, sie weist einen Weg, nämlich zu Gott hin. Und wo ich sage, obwohl ich mit Esthers Namensgebung absolut nichts am Hut habe, aber ich kann sagen, hey, dein Name passt super zu dir und du lebst das, wie du heißt. Also es ist echt spannend. Wir wollen jetzt auch keine Theologie draus machen, aber guck doch mal, sei mal neugierig. Guck, was heißt dein Name, auch die Nachnamen übrigens. Das ist echt interessant und es gehört zu uns, unser Name. Wenn wir weiterlesen im Text, was kriegen wir noch raus? Das Geschlecht. Die Lydia ist eine Frau. Hey, und das ist ein riesengroßer Unterschied, ob unser Rohmaterial männlich oder weiblich ist. Könnte man da zustimmen? Ja? Also Gott hat uns zwar gleichberechtigt erschaffen, aber wir sind doch arg verschieden. Ich denke, zumindest die Ehepaare können mir da wahrscheinlich super zustimmen, dass das stimmt. Und es ist auch gut so. Und da geht's nicht nur um diese Rollenverteilung Mann-Frau, da geht's in unserem Geschlecht geht's um viel, viel mehr. Das geht viel tiefer in unsere Identität, wer wir sind und wie wir sind. Und frag dich doch auch mal ganz ehrlich, hast du das bewusst schon mal für dich wahrgenommen, dass du weißt, hey, es ist gut, ich bin als Frau hier. Hey, es ist gut, ich bin als Mann hier. Gott hat mich als Mann geschaffen, als Frau. Rohmaterial. Wir lesen weiter im Text was über ihren Glauben. Da heißt, sie glaubte an den Gott Israels. Sie kam aber ja aus diesem Lydien, also aus einer ganz anderen Kultur. Man vermutet, dass sie eben zu diesen gläubigen Griechen gehört hat. Die konnten auch in die Synagoge gehen, auch wenn sie keine Juden waren, eben am Gottesdienst teilnehmen, aber so ein bisschen gesondert. Also jeder von uns trägt auch was in sich, was er glaubt, bevor er zu Gott kommt. Irgendwas glaubt jeder, selbst wenn du nichts glaubst, dann glaubst du, dass du nichts glaubst. Also auch das bringen wir mit. Was hat uns da prägt? Wo kommen wir daher? Dann lesen wir von der Stadt Thyatira. Also wir finden raus, aus welcher Stadt sie kommt. Es war eine große Handelsstadt, heißt's. Und auch das gehört zu uns. Hast du schon mal drüber nachgedacht, dass es wirklich einen Unterschied macht, wo du herkommst? Von der Kultur, von der Mentalität, Sprache, Dialekte. Dass es einen Unterschied macht, ob du aus Bach oder Berlin kommst. Fängt beides mit B an. Aber es ist ein Riesenunterschied. Oder auch, ob du aus Deutschland kommst oder vielleicht aus einem ganz, ganz anderen Land. Und es hat auch Gott so wollen und es hat einen Grund und es gehört zu deinem Rohmaterial. Dann erfahren wir noch was über den Beruf von der Lydia. Sie war eine Stoffhändlerin, sie hatte also ihr eigenes Business. Sie war Geschäftsfrau. Und auch das ist was, was zu uns gehört und was Gott nimmt in das hinein, was er mit uns machen möchte. Was bist du? Bist du Angestellter? Bist du Chef? Bist du super studierter Professor? Bist du Briefträger? Und ich sage das ohne Wertung, weil alles hat seine Berechtigung und wir brauchen das alles. Es unterscheidet sich nur einfach auch in unsere Wirkungskreise oder in unsere Einflussbereiche und auch in der Verantwortung vielleicht, die wir tragen. Aber wir brauchen alle Berufe, wir brauchen das alle und es ist gut so. Überleg mal, was du tust. Weil oft suchen wir ja auch unsere Berufe so ein bisschen danach aus, was wir gern tun und was wir auch gut können. So soll es zumindest sein, hoffentlich, weil dann machen wir es auch gern. Wenn du gerade noch in die Schule gehst, auch völlig okay, dann ist die Schule dein Wirkungskreis, den Gott einfach auch benutzt. Dann lesen wir noch was über den sozialen Status von der Lydia. Und da ist mir jetzt nicht so ganz sicher, ob sie vielleicht verwitwet ist oder ob sie wirklich eine Single-Frau ist. Auf jeden Fall lebt sie wohl allein, zumindest noch mit vermutlich Angestellten in ihrem Haus. Wir können davon ausgehen, weil sie sagt, kommt in mein Haus. In der Kultur und zu der Zeit, wenn sie einen Mann gehabt hätte, hätte sie nicht gesagt, kommt in mein Haus. Von dem her geht man da davon aus, dass sie eben eine alleinstehende Frau war. Und Gott hat sie gebraucht. Gott ist ihr begegnet und Gott nimmt sie so, wie sie ist. Und auch egal, welchen Status du oder ich, was wir haben, ob wir verheiratet, geschieden, verwitwet, alleine sind oder Single, ganz egal. Das ist unser Rohmaterial, das nimmt Gott. Bis hierher konnte man alles aus diesem Text rausziehen. Findet ihr nicht auch? Ist echt ein super kurzer Text, aber man kann wirklich viel rausziehen über diese Lydia. Und hinter all dem steht noch auch was ganz Wichtiges, das man nicht direkt aus dem Text rausliest, aber man kann es ableiten. Und es ist auch was ganz Wichtiges in Lydias Leben, aber auch in unserem Leben, nämlich ihre Geschichte, ihr Leben, was sie seither gelebt hat. Und ich hatte am Anfang euch ja schon gesagt, wo es um ihren Namen ging, um diese Bedeutung Lydia, die aus Lydien, die Lydierin, dass ich da nochmal drauf eingehen möchte. Und das tue ich jetzt, weil das mit ihrer Geschichte zu tun hat. Man kann das, was ich jetzt sage, nicht direkt im Text lesen, aber wenn man so in die Geschichtsbücher forscht und auch in die Bibelkommentare, geht daraus hervor, dass man vermutet, dass die Lydia Sklavin war. Ist krass, gell? Die ist jetzt Businessfrau und die war Sklavin. Wieso denkt man das? Weil zu dieser Zeit, in der Kultur, wo sie gelebt hat, eben in diesem Lydien, war das üblich, dass die Sklavenherren, wenn sie Sklaven hatten, den Sklaven wurden die Namen genommen. Da hast du nimmer Oskar, Walter, Anita, Heike geheißen, sondern da hieß du nur noch die aus Lydien. Ich würde nimmer Tine heißen, ich würde einfach heißen die aus Beutelsbach, wenn ich jetzt Sklavin wäre. Deswegen geht man davon aus, dass sie eben Sklavin war aufgrund ihres Namens. Und das hat mich echt richtig berührt, weil ich auf der einen Seite echt gedacht habe, krass, mir das vorzustellen, so als junge Frau, so versklavt zu sein, du hast keine Rechte mehr, du hast nichts mehr zu melden, du bist eigentlich auch gar nichts mehr wert, du darfst nur noch das machen, was andere dir sagen und du bist gar nicht mehr du selber. Und auf der anderen Seite, wo ich darüber nachdacht habe, habe ich gedacht, wow, was für ein cooles Bild auch für uns, für unser Leben. Weil im Wort lesen wir vor allen Dingen auch in diese Briefe von Paulus, der sagt das ganz arg oft, dass unser Leben vor Jesus war mir auch versklavt. Da waren wir Sklave der Sünde, des Todes, Sklaven von diesem Leben ohne Gott, sagt er. Aber dass wir durch Jesus eben frei sind von dieser Sklaverei. Jesus selber sagt in Johannes 15 zu seinen Jüngern, ich nenne euch nicht mehr Sklaven. Wow. Warum sagt er das? Und das lesen wir in Philipper 2. Da steht, obwohl er, Jesus, in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Jesus ist Gott. Jesus war in der Herrlichkeit beim Vater und er hielt nicht daran fest, Gott zu sein. Nein, steht im Vers 7, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Deswegen kann er auch sagen, er nennt uns nicht mehr Sklaven, weil er hat sich entschieden, in diese versklavte Welt zu kommen. Er kam, hat diese Herrlichkeit hinter sich gelassen und wurde für uns zum Sklave. Warum? Damit wir frei sein können. Und das ist Erlösung. Das ist ein Teil von dem, was Jesus für uns am Kreuz vollbracht hat. Und die Lydia war also vermutlich Sklavin und hatte dadurch sicher echt ein richtig schweres Leben und hat da sicher echt Mordsgepäck mitgebracht. Und doch hat sie Jesus sie angenommen. Sie kam in diese Erlösung. Und was passiert? Wir lesen das innerhalb eines Kapitels. Es ist nicht ganz klar, welcher Zeitraum in diesem Kapitel steckt. Ein paar Tage vermutlich, weil das da am Anfang mal steht. Aber eine super kurze Zeit, dass Gott in wunderbarer Weise sie gleich gebraucht hat. Er erlöst sie, er rettet sie. Sie bekehrt sich und sie tut gleich was. Sie öffnet ihr Haus und macht da Gemeinde. Wow, was mich an diesem Sklavenbild auch noch angesprochen hat, wo ich gedacht habe, auch das ist was, wo man so bei uns immer wieder auch sehen kann. Ich spreche auch immer echt für mich, gell? Wir bekehren uns und es geht um dieses Bild, wo ich euch gesagt habe, dass diese Sklavenherren den Namen genommen haben und den Sklaven andere Namen gegeben haben. Und ich finde es ganz arg oft in der Seelsorge auch eben, oder habe es auch bei mir selber schon erlebt, dass wir eben, wir gehören zu Gott, wir haben uns bekehrt, er ruft uns beim Namen, er sagt, wir sind Erlöste, wir sind Geliebte. Und dann gibt es aber echt noch so Bereiche in uns, die sind irgendwie noch nicht so erlöst. Das sind Bereiche, wo wir von solchen anderen Herren, wo auch immer das herkommt, andere Namen gekriegt haben. Und das sind Lügen, und die wir immer noch festhalten, an die wir glauben und das leider dann auch ausleben. Das sieht man an dem, wie wir leben. Und genau das ist es, was uns dann oft im Weg steht, dass wir auch weiterkommen, so in unserem Weg mit Gott. Woher kommt das? Das ist einfach das Leben. Das ist alles, was uns geprägt hat, auch unsere Verletzungen. Manche haben richtige Traumata erlebt. Vielleicht bist du als Kind gehänselt worden in der Schule. Es kann sein, andere Menschen haben das über dir ausgesprochen oder du selber. Und natürlich springt der Feind auch darauf an und tut dir das auch immer schön unter die Nase reiben, was er sagt, wer du bist. Wie zum Beispiel, du Versager, du Loser, du bist doch nichts wert, du bist zu nichts zu gebrauchen. Puh, was soll ich jetzt so als Briefträger auch schon machen? Ja, ich bin ja nur Single. Und ich bin nur Hausfrau. Du aus deinem Kuhdorf. Als Frau schaffe ich das nicht. Und du willst ein echter Mann sein. Kennt ihr diese Sätze, diese Worte, diese Namen? Ich wollte gern jetzt diese Zeit nutzen auch, dass wir mal echt eine Begegnung mit Gott suchen. Wenn ihr wollt, dürft ihr euch darauf einlassen. Macht mal eure Augen zu und lasst uns mal echt auf Jesus schauen. Jesus, der sagt, er hat uns erlöst und bei unserem Namen gerufen, danke Jesus, dass du jetzt da bist, dass du bei jedem sitzt jetzt. Und frag doch Jesus mal, ob es in deinem Leben so einen Namen gibt, so einen falschen Lügenname, so was Falsches, eine Lüge, wo über dir ausgesprochen wurde oder was du geglaubt hast, was, wo du jetzt auch spürst. Ich glaube auch ganz fest dran, dass Gott dir das zeigt. Und weil das sowas ist, wo so in uns drin ist, dass wir das auch jetzt hören. Und dann nimm diese Lüge und sag, ich löse mich jetzt davon, Jesus. Ich will das nimmer in meinem Leben haben. Das bin ich nicht. Ich löse mich, Jesus. Ich gebe es dir. Und danke, Jesus, dass ich es dir geben darf, weil du das auf dich genommen hast. Weil in dir diese Erlösung ist. Und wenn du Jesus das geben hast, dann frage ihn doch jetzt mal, Jesus, wie nennst du mich? Was sagst du über mich? Wie siehst du mich? Was ist die Wahrheit? Da könnte ich immer Stunden hinsitzen und einfach nur hören, was Jesus zu mir sagt, weil das so gut ist. Hey, das ist die Wahrheit. Und was sagt das Wort Gottes? Die Wahrheit macht uns. Amen. Genau. Und auch wenn der Feind alles immer dran setzt, so unser Rohmaterial so zu verderben, glauben wir diesen Lügen nicht, sondern wir wollen in dieser Wahrheit leben. Also die Lydia-Geschichte und aber auch unsere Geschichten, die tun uns nicht disqualifizieren, dass Gott uns annimmt oder auch mit unserem Leben was macht. Im Gegenteil, wie die Uli gesagt hat, Gott wirft dieses Rohmaterial, alles, was wir mitbringen, er wirft es nicht weg. Er bringt es nur in eine neue Form, sagte sie. Und es erinnert mich auch an dieses Wort im Jeremia, wo es heißt, wir sind der Ton und Gott ist der Töpfer. Und es ist echt so, wir sind manchmal einfach so ein unförmiger Bollenton, stelle ich mir da immer vor. Und dann da so ein Künstler, der da was Wunderschönes aus uns macht. Und diese neue Form ist dieses erlöste Leben, dieses Erlöstsein in Jesus. Und es war mir für heute Morgen einfach wichtig, dass wir anfangen, wirklich auch wieder uns von diesen Lügen in unserem Leben zu befreien, von diesen falschen Namen, die uns vielleicht gegeben wurden. Und dass wir uns wieder wirklich von Gott sagen lassen, wer wir sind, wie wir sind und auch was wir können. Der Paulo Coelho sagt in einem Satz, das trifft es ganz gut, vielleicht geht es auf dem Weg gar nicht darum, irgendwas zu werden. Vielleicht geht es darum, alles abzuwerfen, was wir nicht sind. Dem kann ich echt zustimmen. Und so wie ich am Anfang schon gesagt habe, stell dir vor, du bist schon gut, genau so wie du bist. Können wir jetzt besser verstehen, gell? Weil das ist unser Rohmaterial und das war gut. Das Rohmaterial, was von Gott in unser Leben kam, ist super. Manches muss wieder erlöst werden dann, aber es kommt in eine neue Form. Und eins habe ich noch auf dem Herzen auch, dass wirklich deine und meine Geschichte, ganz egal, ich glaube, hier sind auch Leute, die haben wirklich ein hartes Leben hinter sich und haben richtig viel schon erlebt, was nicht leicht war. Aber auch das ist nicht umsonst, weil diese Geschichten, die können wirklich für andere zum Zeugnis werden, die können andere ermutigen. Und ich bin mir sicher, da draußen sind Leute, die Jesus noch nicht kennen und die warten genau auf deine Geschichte oder auf meine Geschichte, auf unsere Geschichten, damit sie Jesus begegnen können. Also lasst uns wirklich wieder so in dieses Erlöstsein kommen. Und ich hatte auch irgendwie so auf dem Herzen, dass gerade auch in dieser Zeit jetzt, wo wir sind als Gemeinde, dass es der perfekte Zeitpunkt ist, danach zu streben, jeder für sich selber. Weil was ist denn Gemeinde? Wer ist Gemeinde? Gemeinde ist ein Haufen Menschen. Ein Haufen Menschen, die es richtig machen wollen. Ein Haufen Menschen und jeder bringt sein Rohmaterial mit. Ein Haufen Menschen, die einen sind super erlöst schon, die andere weniger, stimmt nicht. Jeder hat seine unerlöste Teile. Und deswegen finde ich das so wichtig vom Zeitpunkt, dass wir jetzt nicht sagen, jetzt gucken wir mal, was aus der Gemeinde wird. Hey, du bist Teil der Gemeinde, fang du bei dir an. Weil ich bin mir sicher, diese Dinge, wenn wir die in Ordnung bringen, das hilft uns wirklich schon viel, gerade auch im Zwischenmenschlichen, dass wir auch wieder anders miteinander umgehen können, uns anders begegnen können. Und ich möchte euch einfach auch noch anbieten, das, was wir jetzt gerade gemacht haben, ist ziemlich easy, das könnt ihr in eurer stillen Zeit machen oder wann immer ihr einen Eindruck habt, so einen Tausch zu machen bei Jesus, wo ihr merkt, hey, da ist was, das gehört eigentlich gar nicht zu mir, Jesus, ich will das loshaben, gib mir dafür die Wahrheit. Manche Dinge sind so ein bisschen, muss man vielleicht ein bisschen tiefer gehen. Hey, sucht euch Hilfe, kommt auf uns zu, nimmt einen Freund, nimmt einen Leiter, einen Mentor, einen Seelsorger. Das ist echt wichtig, um wirklich so in diese Freiheit zu kommen, die Jesus uns ja schon, sie ist ja schon da, er hat alles vollbracht. Wir dürfen mutig kommen, wie wir es gesungen haben, die Gnade ist da, die Freiheit ist da, dieses Erlösungswerk ist vollkommen und komplett. Wir dürfen es einfach nehmen. Amen.